Die vierte Staffel The Witcher nimmt uns wieder mit in eine Welt voller Monster, Magie und Schicksal. Dabei polarisiert die Serie wie nie zuvor. Wie gut die neue Staffel rund um die Abenteuer von Geralt, Ciri und Yennefer ist, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Frohes Neues! Mein Name ist Marc Linden, schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zur vierten Staffel der Netflix-Serie The Witcher. Und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, ein Serientalk in Reingeschaut. Habe ich aus Versehen den ganzen Podcast hier geschaffelt und bin jetzt bei einer Folge aus 2021 angekommen? Ich kann euch beruhigen, dem ist nicht so. Wie es genau hier mit den Serientalks weitergeht, dazu gibt es ein paar Informationen am Ende dieser Episode hier. Davor begeben wir uns aber erstmal in die Welt voller Monster, Magie und Hexer. Und das mache ich auch dieses Mal nicht allein. Ich freue mich sehr, dass er wieder mit dabei ist. Hallo Nils, schön dich zu hören.
Hi Marc.
Ab hier gilt natürlich eine Spoilerwarnung für die komplette Serie The Witcher, Staffeln 1 bis 4. Und ich würde einfach auch mal mit reinnehmen die Spin-offs von The Witcher, wo es ja so einige von gab. Nils, ich glaube, wir müssen direkt mit dem Offensichtlichen anfangen. Liam Hemsworth ist der neue Hexer. Das hat ja schon im Vorhinein für eine ziemlich heftige Diskussion gesorgt. Wie ging es dir in der ersten Folge, als du ihn gesehen hast?
Ich weiß gar nicht, woher der ganze Hate kam. Ich fand ihn voll okay. Er sieht genauso aus wie der Hexer, wie man sich vorstellt. Nur eine Sache habe ich dann doch, die war mir über die Staffel ein bisschen komisch. Der guckt zu lieb. Normalerweise, Geralt von Riva ist doch eher so der grimmige, böse Typ. Und Liam Hemsworth, der ist halt so, ich weiß nicht, der guckt ein bisschen zu lieb dafür.
Okay, zu nette Augen, der gute Mann. Ja, mich hat es auch gar nicht gestört. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es in Folge 1 schon vergessen. Weil natürlich auch extrem viel Zeit war zwischen Staffel 3 und 4 und weil auch bei dieser Figur extrem viel die Maske ausmacht, die Verkleidung ausmacht, diese irre Perücke ausmacht. Deswegen hat es mich wirklich gar nicht gestört und nach ein paar Folgen war das wirklich was wirklich vergessen. Und auch weil man, da kommen wir vielleicht, können wir jetzt auch zu kommen, weil man Geralt auch diese Staffel nicht so wirklich tief gezeichnet hat. Also es waren jetzt keine Szenen dabei, wo man so seine emotionale Tiefe spielen musste. Deswegen finde ich, ging das sehr klar. Lass da mal drüber reden, hat dich das gestört? Weil ich habe mir gerade beim Hexer, bei Geralt gedacht, da ist irgendwie wenig diese Staffel dahinter. Klar, wir hatten das in den Staffeln auch davor, da gab es ja auch so Rückblicke auf seine Kindheit, seine Mutter etc. Aber irgendwie dachte ich mir, boah, irgendwie habe ich gar nichts Neues über ihn erfahren, obwohl ja sogar sein Mentor Vesemir stirbt. Da gab es auch keine wirkliche Reaktion drauf. Das fand ich irgendwie ein bisschen befremdlich, muss ich sagen.
Was das angeht, war die Staffel doch schon ein bisschen was eher kalt gezeichnet, kann man das so sagen? Emotionstechnisch her so ein bisschen. Ja, zwischendurch wurde es künstlich ein bisschen aufgebauscht. Gerade wenn man bedenkt jetzt beispielsweise die Schlacht auf der Burg gegen die ganzen Zauberer. Ja, es sterben viele Leute, aber es hat mich jetzt nicht so emotional mitgerissen, wie wenn ich jetzt die erste Folge neuen Staffel Stranger Things gesehen habe.
Ja.
Also, ich meine, das ist auch ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen, aber
na, vielleicht ein Vergleich, der ein bisschen mehr passt. Ich erinnere mich noch sehr daran, ich glaube, es war Staffel 2 oder 3, wo Triss, diese Magierin, gestorben ist und das wirklich auf die Serie und auch auf Geralt und Yennefer so einen Impact hatte. Und jetzt hatten wir auch, ja, du hast es gerade schon angerissen, bei dieser Festungsverteidigung auch tote Magierin. Und das hatte ja kaum Auswirkungen auf irgendwas. Und wie gerade schon gesagt, gerade, und auch Vesemirs Tod ist gefühlt, da hat er so einfach hingenommen. Ich dachte mir, boah, irgendwie.
Es war so einer der Hauptcharaktere, der einfach dann gestorben ist, weggebrochen ist. Ich glaube auch eigentlich ist das, der in den Büchern ist er da auch am Leben, denke ich. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Aber er ist ja trotzdem so ein essentieller Bestandteil davon. Und ich dachte, da hätte man so ein bisschen was mehr dann noch zu erzählen können.
Ja.
Aber ich fand, das war auch so ein allgemeines Ding der ganzen Staffel. Es ist viel passiert, aber auch trotzdem eher etwas weniger, weil die Story geht schon voran, es hat einen roten Faden, aber das Drumherum, das ist, das bricht nicht sehr weit aus oder es wird nicht zu den Figuren selbst viel dazu erzählt. Es wird immer mal wieder ein bisschen angerissen, aber nie so ganz ausgeführt.
Absolut, das finde ich ist auch wirklich so der Schwachpunkt dieser Staffel, um direkt mal hier so negativ reinzustarten. Ich habe auch noch positive Punkte, ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Genau wie du sagst, man hat da auch gute Ansätze, gerade was Figuren angeht, zum Beispiel dieser Vampir, super spannende Figur irgendwie, aber dann nicht so richtig auserzählt. Auch da vielleicht ein Vergleich, ich glaube, es war Staffel 2 auch, wir hatten eine ganze Folge, wo Geralt mit Ciri bei so einem Wildschweinmann gehaust hat, irgendwie übernachtet hat. Und diese ganze Folge hat sich nur um diesen Wildschweinmann und seine Vergangenheit gedreht. Und der hat dann nachher gar keine große Rolle mehr. Aber das fand ich dann irgendwie trotzdem spannend, weil man sich mal die Zeit genommen hat, mal in so eine Figur reinzugucken. Und jetzt ist das gar nicht der Fall, was auch daran liegt, dass wir wirklich so ein Sammelsorium an Charakteren in dieser Staffel haben. Also mir ist da manchmal echt schwer gefallen, den Überblick zu behalten. Wir haben bei Geralt in seiner Reisegruppe so fünf, sechs Leute. Yennefers Loge der Magierin hat auch fünf, sechs Leute. Wir haben die ganzen Ratten um Ciri herum. Und dann haben wir noch diesen Sideplot auf politischer Ebene, wo du auch immer nochmal neu zuordnen musst, okay, wo war jetzt der Berater für? Welche Seite ist der General? Und was ist eigentlich die Idee vom König und vom Prinzen? Und also es war viel. Irgendwie, das hätte es nicht gebraucht. Da hätte man ein bisschen runterdampfen können alles, habe ich das Gefühl manchmal gehabt.
Ja, vielleicht waren es dann auch doch zu viele neue Charaktere, die dann mit ins Boot geschmissen wurden, dass man ja gar nicht so viel Zeit natürlich auch für die Charakterentwicklung benutzen konnte. Regis haben sie gut hinbekommen, fand ich, also der Vampir. Dieser peu à peu Aufbau von wegen so einem Kräuterkundler mitten im Wald am Friedhof wirkt ganz komisch, ist aber ein ganz cooler Typ. Nehmen wir einfach mal mit. Und später stellt sich heraus, das ist der große
Nicht
Typ
spoilern
ist.
hier. Ach so, ja.
Der Spoilerwarnung. Haben wir doch schon.
Ja,
Aber
ach so, ich dachte, du spoilerst mir jetzt irgendwas aus den Büchern, was ich nicht weiß.
also
Ich habe ja auch
nein.
weder gespielt noch
Ach
gelesen.
Quatsch.
Aber
Wir
genau,
wissen
wo
ja,
es
dass er
eigentlich
der
richtiger.
Vampir ist. Da hat man es, denke ich mal, ganz gut hinbekommen. Nur, ich fand es dann schade, dass manche Charaktere ein bisschen, keine Ahnung, die waren dann da. Und dann waren sie schon direkt parat, aber wurden nicht irgendwie so ein bisschen aufgebaut. Zum Beispiel dieser Nilfgaardische Spionagechef, also der Gegenpart zu Dijkstra von den Redanern. Also, da fand ich auch, der hat in der letzten Staffel besser funktioniert. Den haben sie ein bisschen besser geschafft aufzubauen, aber in dieser Staffel war er so nur die Hälfte von dem, was er in der letzten war. Also da hätte man auch, finde ich, ein bisschen mehr die Intrige spinnen können, aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu sehr durch Game of Thrones bei mir geschädigt, dass ich da höhere Erwartungen habe.
Ja, nochmal vielleicht kurz zurück zum Vampir. Was ich bei ihm auch so spannend fand, er war so als unberechenbarer Faktor in dieser Reisegruppe mit, weil so richtig wusstest du ja nicht, kann ich ihm trauen? Was ist sein Motiv? Warum kommt er mit? Warum lässt er alles hinter sich, um Geralt zu begleiten? Dann hat er dazu ja noch so eine unfassbare Macht irgendwie. Er hat denen ja wirklich des Öfteren mal aus der Klemme geholfen. Und dieses sehr mystische, was er hat und diese grausige Vergangenheit. Ich finde, das ist für mich auch eine der spannendsten Figuren dieser Staffel gewesen. Dann hatten wir auch so den Rückblick, der irgendwie auch jetzt ästhetisch irgendwie ganz spannend gestaltet war. Man hat das ja so ein bisschen in diesem Anime-Style gemacht, wo wir beide nach Nightmare of the Wolf große Fans von sind. Aber da hat es wirklich gepasst, da fand ich es irgendwie gut. Das hat nochmal einen so richtig wach gemacht. Und auch sonst diese Gruppe mag ich eigentlich ganz gerne. Ich finde, Milva hat gute Ansätze. Das ist die aus diesem Waldvolk da, die Gruppe
Ja, genau.
begleitet. Das gefällt mir alles ganz gut. Ich hätte jetzt nicht noch von den, also was ich niemals gebraucht hätte, wäre, dass es so Rückblick auf diese Zwergen Geschichte gibt, irgendwas mit einer Schmiede und also ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht verstanden habe, aber dachte ich mir, Leute, die gehen auch wieder eine Folge später. Also sie können gerne dabei sein, so stichwortgebermäßig auch vielleicht für Gags sein, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber man muss jetzt, also da hätte ich lieber nochmal was über Geralt erfahren oder über Yennefer oder meinetwegen über Rittersporn.
Das fand ich aber gar nicht so schlimm tatsächlich. Ich finde es auch eher gut, weil es war ja die Folge, wo die um das Feuer herum saßen und sich gegenseitig die ganzen Geschichten über die dunklen
Vergangenheit. Die Idee der Folge war gut, gebe ich dir recht.
Also ich finde, das war auch mit Abstand die stärkste Folge der ganzen Staffel, weil halt von dieser bunt gemischten Truppe, die da zusammengewürfelt wurde, von allen mal so diese dunklere Vergangenheit irgendwie aufgebaut oder ein bisschen nacherzählt, wodurch man dann die Figuren besser verstanden hat. Natürlich, das hätte man auf der einen Seite auch vielleicht ein bisschen tiefer aufbauen können, wie du jetzt zum Beispiel meinst mit der Schmiede da, die ganze Story über die Zwerge. Aber ich fand es eigentlich, es hat gepasst, dass es nicht ganz so umfangreich war, dadurch, dass es ja eher so quasi mehrere Kurzgeschichten von den ganzen Charakteren war, um halt eben diese Gruppenkonstellationen, dass man deren ein bisschen Handlung gibt, ein bisschen mehr oder Charakter.
Ich verstehe, was du meinst. Die Folge an sich fand ich auch irgendwie eine gute Idee. Ich glaube, Freunde beim Kochen oder so hieß sie auch ganz unaufgeregt. Es ist ja wirklich nicht viel passiert, außer dass sie gekocht haben. Aber die eine oder andere Story, also gerade die von Milva und auch die vom Vampir, wie gesagt, haben mich da schon sehr gecatcht irgendwie. Und es gab auch dieses Rittersporn-Musical-Einlage. War für mich so ein bisschen gezwungen irgendwie. Ich fand die Idee gut. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, oh, da will man vielleicht ein paar virale Momente rausholen. Und das muss ich auch sagen, das ist vielleicht das Einzige, wo der Switch von Cavill auf Hemsworth deutlich geworden ist. Ich finde, diese Chemie zwischen Rittersporn und dem Hexer, klar, wir haben es jetzt auch, also ich habe es auf Deutsch geguckt, da geht immer was verloren. Aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, oder auch einfach gag-technisch, was da reingeschrieben wurde, hat mich da gar nichts abgeholt. Ich erinnere mich nämlich in den letzten Staffeln, wo es immer so alle ein, zwei Folgen wirklich mal eine Szene gab, wo ich auch mal gelacht habe, weil einfach diese Chemie zwischen beiden so gut funktioniert hat. Und jetzt war es teilweise wirklich so ein Slapstick. Ich erinnere mich, die gehen da einen Waldweg entlang und Rittersporn sagt, ich kenne hier diese Küstenregion wie meine Westentasche. Und dann stolpert er ja über ein Seil. Also wirklich so ein ganz stumpfen Slapstick irgendwie. Da finde ich schade, weil ich mochte das sehr gerne zwischen den beiden.
Das ist aber etwas, was schon seit der ersten Staffel irgendwie so ein großes Thema der Serie ist. Also man versucht in jeder Staffel mit ein bisschen Musik da so einen viralen Hit zu landen, wie es halt in der ersten Staffel passiert ist, aber das kannst du ja nicht erzwingen.
Das kann man nicht erzwingen. Warum wird er denn nicht nochmal gespielt, dieser Song? Also da warte ich ja immer noch drauf, dass die mal wieder Toss a Coin to Your Witcher irgendwo zum Besten bringen. Was soll das denn? Also Entschuldigung, das kann man doch nochmal jetzt nach keine Ahnung, wie vielen Folgen dazwischen nochmal machen, oder? mein Anliegen.
Schreib am besten mal den Schreiber in der Serie hier. Ich spende Gold eurem Hexer. Spielt das Lied.
Ja. TheWitcher@gmail.com schicke ich mal. Schicke ich mal eine wütende Mail, wo der Song geblieben ist. Lass uns nochmal kurz, wo wir gerade eh bei Geralt sind, über die Monsterkämpfe sprechen. Ist ja was mich jetzt nicht, also prinzipiell holt mich sowas nicht ab, das hat jetzt gar nichts mit der Staffel zu tun, auch nicht mit der Serie was zu tun. So Kampfszenen geben mir relativ wenig. Aber am ehesten fand ich noch gut, und das hat mich dann doch gecatcht, war diese Geschichte mit diesen Sumpfmonstern, weil man da das Gefühl hatte, okay, da wurde sich richtig Gedanken auch zu dem Background des Monsters gemacht. Das war jetzt nicht irgendeine Gestalt, die einfach nicht spricht oder einfach nur töten will, wie es nachher dieser Troll oder was das sein soll auf der Brücke ist, sondern da gibt es ja wirklich auch so eine sehr tragische Geschichte hinter, die spuken an dem Ort, wo sie gestorben sind und irgendwie, klar, mit dem Rätsel, das kennt man auch aus anderen Sachen, das ist jetzt auch nicht das Rad neu erfinden, aber irgendwie hat mich das abgeholt. Gab es bei dir auch so einen Moment?
Ich fand die Monsterkämpfe tatsächlich waren mit die besten Kämpfe der ganzen Staffel, weil man ja auch immer darauf achtet, dass das eine gute Choreo abgibt, dass es ja eher wie so ein Tanz ist. Wie Geralt kämpft, das ist ja eher wie so ein Tanz und er schwingt sein Schwert da und schlägt allen Leuten die Köpfe ab. So nach dem Motto, das fand ich bei den Kämpfen gegen Menschen oder keine Ahnung, Elfen oder was, wo die gegen gekämpft haben, keine Ahnung. Das fand ich eher ein bisschen billig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war überreizt, das war zu sehr gestellt alles. Deswegen hat das bei den Monsterkämpfen doch ein bisschen besser funktioniert, wo dann auch die Magie dazu kam mit den Zeichen. Zum Beispiel, wo die ganz am Anfang gegen den Geister gekämpft haben auf dem Friedhof. Das würde ich sagen, war meiner Meinung nach einer der besten Kämpfe schon direkt der ganzen Staffel.
Okay, Das ist spannend. Lass uns mal, wir sind jetzt schon ein bisschen in dieser Welt rumgereist, thematisch. Lass uns mal wirklich auf diese Welt auch im Gesamten gucken. Das finde ich ist ja auch in dieser Staffel The Witcher und vielleicht besonders in dieser Staffel The Witcher nochmal klar geworden, dass das für mich wirklich das Beste an dieser Serie ist. Diese unfassbar riesige und belebte Welt. Wir haben das jetzt mit dieser riesigen Aufteilung gesehen. Wir hatten Geralt im Norden, wir hatten Ciri in diesem mediterranen Teil der Welt und Yennefer immer irgendwo dazwischen. Und das hat einem so richtig das Gefühl gegeben, diese Welt ist riesig und besteht nicht nur, wie in anderen Fantasy-Serien, aus einer Ritterburg, einem düsteren Wald und das war's. Das hat mir irgendwie sehr gefallen. Wir hatten auch wirklich unfassbar tolle Settings dabei. Ich erinnere mich da an diese mediterranen Städte bei Ciri, die irgendwie so einen ganz eigenen Vibe hatten. An diese Brücke am Ende, die hatte auch irgendwie was, fand ich, weil es so diese Grenzregion war. Und für mich das absolute Highlight war dieser Sumpf. Also diese Bilder, die wir da gesehen haben, ich fand das so faszinierend. Also diese ganze Atmosphäre, die da geschaffen worden ist. Er ist für mich wirklich großartig, ist nochmal eine Steigerung zu anderen The Witcher-Staffeln. Das hat mich total gecatcht. Wo wir dabei sind, nochmal vielleicht im Spezielleren, der Kontext dieser ganzen Staffel, dieser ganzen Serie, ist ja, dass ein Krieg herrscht, dass ein Krieg tobt. Und man hat das gemerkt in dieser Staffel, aber nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern diese vielen, ich sag mal, Begleiterscheinungen, die der Krieg außerhalb des Schlachtfelds hat. Zum Beispiel, wir sehen diese zerstörten, diese abgebrannten Höfe, diese geplünderten Dörfer. Wir sehen, und das ist ja total schrecklich, aber es ist ja auch Teil von realem Krieg, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, diese Vergewaltigung, oder diese versuchte Vergewaltigung. Und das gibt einem so dieses mulmige Gefühl, diese Staffel hindurch. Es herrscht Krieg und die sind immer so am Rande, aber trotzdem mittendrin, wenn du verstehst, was ich damit sagen will. Also
Ja, doch,
diese
absolut.
Atmosphäre, diese grausame Atmosphäre hat man damit irgendwie eingefangen und das nicht so ganz offensichtlich so auf dem Schlachtfeld, hier reiten die Ritter jetzt gegeneinander an. Irgendwie da dieses ganze Setting, was gesetzt worden ist, war schon echt, echt beeindruckend auf eine, ja, wenn man so sagen kann.
Jede Fraktion oder jedes Königreich, jedes Lebewesen hat da so seine eigene Hintergrundgeschichte oder auch die eigene Motivation. Warum kämpfen wir? Die einen verteidigen sich gegen Nilfgaard, das von Süden her angreift, und Nilfgaard will dann ein großes Imperium anrichten, und zwischendurch hast du da die einfache Bevölkerung, wie es halt ja leider im Krieg ist, die darunter total leidet.
Ja. Ja,
Du
dieses
hast da diese
Flüchtlingslager
verlassenen
zum Beispiel auch,
Bauernhöfe,
ja.
wo die Menschen sich teilweise gegen diese Soldaten, die umher streifen und marodieren, gar nicht richtig helfen können. Dann hast du eine Riesengruppe von Flüchtlingen oder Flüchtlingslagern, die auch nicht weiter wissen, wo sie überhaupt jetzt hinwollen, weil auf dem einen Weg, da wartet die nächste Armee auf sie, im Rücken haben sie die nächste Armee, wo wollen sie denn überhaupt hin? Und das macht diese Welt, gibt ja sehr viel Tiefe.
Ja, absolut wichtiger Punkt. Ich erinnere mich daran, es gibt diese eine Szene, wo die zwei Schwestern von Geralt und seinen Reisebegleitern zusammengeführt worden sind, dann von dieser Hexenverbrennung befreit worden sind und dann von dem Nilfgaarder einfach im Laufen so erstochen worden sind. Und da habe ich mich so nochmal so aufrecht vor den Fernseher gesetzt, weil mich das so geschockt hat. Und das ist genau das, was du meintest mit dieser Bevölkerung fühlt man total mit, irgendwie auch das Ganze irgendwie auch eine
Es
Stärke
zeigt aber
dieser
eben auch die
Staffel.
Grausamkeit der ganzen Geschichte. Also
Ja, voll.
da bleibt niemand aus, da ist niemand sicher vor irgendwas. Du kannst halt in dieser brutalen Welt, in der ja auch die ganze Handlung spielt, du hast überall diese Monster und dann kommt der Krieg. Es ist überhaupt nicht sicher. Und man fühlt sich auch in dieser Welt gar nicht sicher. Auch wenn du am Rande der Welt über so ein kleines Felsengebirge reitest, es kann ja hinter jeder Ecke irgendwas lauern. Die dann auf einmal, als sie über den Fluss schippern, so ein Pfeilhagel auf diese bunte
Ja,
Truppe von Geralt hagelt. Aus dem Nichts.
stimmt. Diese Fähre auch irgendwie fand ich, hat mich irgendwie, ich weiß nicht warum, ein bisschen an Kanu das Manitou erinnert, weil es so aus Holz gebaut war.
Habe ich noch nicht gesehen.
Okay, muss ich zugeben,
Wie
hat mich sehr
spoilern.
abgeholt, der Film. Also, wie kann man gar nicht spoilern, aber ja, das, also nee, aber guter Film, guckt euch ihn an. Nee, das, da hast du recht. Das ist schon, dieses Gefühl ist schon da. Lass uns mal über Yennefer sprechen. Finde ich ja irgendwie eine spannende Figur. Ehrlicherweise war das für mich eh auch die spannendste Figur von diesem Dreiergespann seit Staffel 1. Ich hätte jetzt irgendwie gerne nochmal so ein bisschen mehr den Fokus auf ihre Rehabilitation gelegt, weil man merkt das so, nicht alle Zaubererinnen, Hexerinnen, nee, Zauberinnen, Zauberin, genau, alle Magierinnen, das ist wahrscheinlich auch was anderes. Naja, ihre ganzen Ex-Kolleginnen sind ja nicht so gut, auf sie zu sprechen, aber irgendwie dreht sie dann schon um, halt indem sie vor Wegeforts warnt. Aber irgendwie hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, gerade in Beziehungen zu Fringilla und den anderen, dass da so ein bisschen, auch da ein bisschen Tiefe entsteht, ein bisschen versteht, warum die Personen sich jetzt wieder vertragen und Seite an Seite kämpfen, die auch bereit sind, irgendwie füreinander zu sterben dann in dieser Schlacht. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Obwohl ich diese Grundidee von nach Arethusa nochmal was Neues aufbauen, diese Loge der Magierinnen, wie das ja am Ende genannt wird, die Idee finde ich eigentlich ganz, ganz cool, muss ich sagen. Dass sie so eine neue Rolle finden, die Magierinnen in dieser Welt.
Ja, was ich da auch cool fand, war, man sieht halt, es ist nichts gottgegeben, auch in der ganzen Handlung. Also die Magie, die ist überall störungsanfällig, nichts ist einfach so, das kannst du halt, deswegen machst du das dann auch. Nee, es hat überall so seine Macken. Überall kann es auch gestört werden oder man kann damit einem auch Fallen bauen, wie mit diesen Portalen, die da nicht funktioniert haben. Mhm. Nur, ich fand dann zum Schluss dieses Zusammenspiel, das war eher erzwungen. Also die Zauberinnen finden sich und dann müssen sie halt gegen Vilgefortz kämpfen und irgendwie klappt das dann, aber der Aufbau dazu, den fand ich sehr plump. Also ja, man wollte nach der Katastrophe in Arethusa irgendwas Neues finden. Ja. Und dann finden sie sich einfach irgendwie zusammen und finden sich dann doch, ja, klappt doch ganz gut und jetzt machen wir einfach so mal weiter. Und die Yennefer war das, glaube ich, die wollte dann neue Novizen noch ausbilden und die anderen wollten das nicht und keine Ahnung, irgendwie waren sie sich dann ja, doch stimmt. nicht einig, aber es war
haben's eher doch gekünstelt, gemacht? Fand
ich. Ja, genau, ja. Irgendwie haben sie es dann doch gemacht. Ich fand, da war dann die Dynamik zwischen den ganzen Zauberinnen irgendwie nicht so, es hat nicht so ganz funktioniert, fand ich.
Was aber vielleicht schade ist, weil das ja auch teilweise, auch da, ich finde, das sind auch echt tolle Charaktere, die wir da haben, wo man eigentlich was hätte machen können. Also ja. Es war ja nicht so, dass die alle so komplett ohne Charakter wirklich in diese Serie gekommen sind. Die haben ja schon so ihre Eigenheiten. Und da hätte man irgendwie ein besseres Zusammenspiel zeichnen können. Dann wäre vielleicht diese Schlacht um diese Festung nochmal was anderes gewesen. Weißt du, wenn man eine Beziehung irgendwie zwischen denen hätte sehen können.
Vielleicht ist auch irgendwie der zeitliche Abstand zur letzten Staffel ein bisschen zu weit weg. Ich habe das jetzt nicht nochmal die alte Staffel nochmal neu angeschaut für die neue. Aber mir hat da ein bisschen was gefehlt.
Ja, verstehe ich. Obwohl ich dann sagen muss, du hast gerade gesagt, das war nicht so dein Endkampf dieser Staffel. Ich fand diese Schlacht um die Burg schon gut. Also mir hat das von diesen ganzen Kämpfen nach den Sumpfmonstern am meisten Spaß gemacht, mir das anzugucken. Klar, dass Wegeforts ehrlicherweise wie in so einem alten Lego-Spiel immer wieder so, den konntest du kurz bekämpfen, ist er wieder zurückgejumpt, dann musst du wieder die anderen fertig machen, dann ist er wiedergekommen. Das war ein bisschen wild. Aber sonst, ja, fand ich, konnte man sich das geben. Und auch am Ende die Szene in diesem Wasserturm, ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich das fand ich das nicht schlecht. Auch diese, und da hat man auch so Wegeforts, das hat man ganz gut hinbekommen, ihn so als wirklich so als Endgegner zu installieren, weil ich finde das krass, wie neben ihm ja wirklich seine Gefolgsleute immer wieder so, er hat ja sterben lassen für sich und das zeigte ja, okay, er ist sich ja so sicher, dass er es auch alleine hinkriegt. Das heißt, er muss ja eine unfassbare Macht haben irgendwie. Das hat man da schon ganz gut geschafft, ihn so als Übergegner aufzubauen. Bin ich mal gespannt, wie es mit ihm ausgeht. Mit dem Ende wird Ciri einiges zu tun haben, über die haben wir noch gar nicht gesprochen jetzt hier. Was kommt dir in den Kopf, wenn du an Ciris Handlungsstrang denkst?
Zwiegespalten wieder auch, aber ich fand den Handlungsstrang trotzdem gar nicht so schlecht, weil man hat dieser ganzen Gruppe auch in gewisser Weise genug Freiraum gegeben, dass sie sich auch da irgendwie untereinander ein bisschen mal hassen, mal mögen können. So, mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht. Irgendwie sind sie gar noch in der Erfindungsphase. Aber auf der anderen Seite können sie dann doch gut zusammenarbeiten, wie bei diesem einem Raub, der dann halb schief geht. Na. Und Siri dann natürlich diese alle retten
Obsession
muss.
Von Netflix mit Heists. Wirklich.
Genau.
Also wirklich. Ich glaube, ohne Heists gäbe es diesen Podcast nicht. Sage ich ehrlich. Also wie viel ich in dieser Sendung hier in den letzten 6 Jahren über Heists gesprochen haben, egal ob in spanischen Zentralbanken, ob im Louvre und jetzt sogar in irgendeiner Fantasy-Stadt. Aber du hast recht, dieses Spannungsfeld ist ganz spannend. Und ich mag auch dieses Spannungsfeld zwischen Siri und der Gruppe, weil sie weiß ich ja selber nicht, ist diese Gruppe jetzt Robin Hood-like und klaut bei den Reichen, gibt's den Arm, sind das irgendwelche Selbstgerechten, die Aufträge von jedem annehmen und da auch Kindesentführung runterfällt. Und sie weiß ja selbst nicht, kann sie der Gruppe trauen, kann sie ja ihrer Liebe trauen. Das finde ich irgendwie ganz gut und das zeigt auch so dieses, man hätte ja gerne so als Zuschauer gedacht, so, okay, das sind jetzt die jungen Verstoßenen, die sich zusammentun und nur die Elite da, die ganze Stadt unterdrückt, beraubt, aber dann kommt man auf den Clou, nee, die entführen auch so ein unschuldiges Kind irgendwie, weil die Aufträge von jedem einem, das sind so Söldner und dass man die da so gar nicht richtig einordnen kann oder beziehungsweise das im Laufe der Staffel sich wechselt, fand ich irgendwie ganz ganz gut, muss ich sagen. Und auch damit verbunden so Siris Frage nach Zugehörigkeit. Weil sie ja so eine Pubertät reinkommt, wo die irgendwie dazugehören will, sich neu finden will. Also ich fand das schon ganz gut gestaltet irgendwie, muss ich sagen, diesen Konflikt.
Ja, auch nachdem sie da in der letzten Staffel irgendwie hauptsächlich von den Hexern trainiert wurde und da, ne, war es die vorletzte Staffel? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Zweite, ja, doch, vorletzte, ja.
Und hauptsächlich eher mit den großen Main-Charaktern zusammen war. Und von denen viel gelernt hat, konnte sie jetzt auch mal zeigen, was sie da gelernt hat. Und das halt auch anwenden und überhaupt mal, ich will jetzt nicht sagen ins richtige Leben, aber so in die normale Realität geschmissen wird, ohne diesen Überhandlungsstrang mit dem ganzen politischen Geschehen, wo sie ja eigentlich mit drin hängt, sondern ein bisschen mehr von der Welt gesehen hat, was auch, wo wir eben drüber gesprochen haben, über dieses Worldbuilding, was da auch wieder richtig gut funktioniert hat, dass es halt total viele verschiedene Ecken in dieser Welt gibt, die alle anders drauf sind.
Ja, absolut. Das war wirklich, wirklich schön zu sehen. Obwohl ich sag mal, die Ratten an sich, wie sie sich ja nennen, mich jetzt nicht wirklich überzeugt haben. Ich fand die so ein bisschen sehr generisch. Mich hat diese Liebesstory fand ich auf der Ebene gut, dass es so zu Siris Findungsphase gehört. Aber diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, hat mich irgendwie ein bisschen genervt immer. Weil sie immer meinte so, wir Ratten haben keine Vergangenheit. Und dann ein paar Minuten später so, Siri, erzähl mir, wer bist du wirklich? Ich so, ja, Leute, also entweder oder. Weiß ich habe gesehen, da gibt es auch einen eigenen Film zu den Ratten auf Netflix. Habe ich aber nicht gesehen, ehrlicherweise.
Ich habe noch nicht zu Ende geschaut, aber aus zeitlichen Gründen nicht, weil ich keine Lust habe.
Der vielbeschäftigte Geschäftsmann hier. Ja,
natürlich.
Ja, 80-Minuten-Film. Nee, sorry. Guck ich in 5 Häppchen. in einer 66-Fahrt. was ich noch echt, diesen extrem abscheulichen Hexenjäger, der auftritt, der wirklich so ein, der wirkt so wirr, aber auch so extrem brutal, auch nochmal brutaler als so den Rest, den wir in dieser Serie.
Den fand ich absolut
gut in dieser Serie. Den haben sie extrem, den muss man hassen. Da haben die alles richtig gemacht.
Gehasst, weil einfach, ich dachte mir, haben die den jetzt schlecht geschrieben vielleicht, aber nein, es war einfach, du solltest den hassen und das haben sie meiner Meinung nach geschafft.
Absolut, die haben alles richtig gemacht, indem du sagst, man hat den wirklich von allen mehr gehasst als Wegeports, mehr gehasst als jeden in dieser Serie. Und
da fand ich aber auch den Plot bis zum Schluss richtig gut. Muss ich jetzt gestehen, dass er die Ratten einfach alle abgeschlachtet hat. Das war zwar sehr brutal, aber ja. Der Plot-Twist alleine, dass halt Ciris ganzes Umfeld, was sie sich über die ganzen Folgen, die über diese Staffel her aufgebaut hat, quasi eine neue Identität auf sich entwickelt hat, war auf einmal weg.
Hat man nicht mit gerechnet, fand ich auch. Genau. Gerade weil man dachte, okay, stirbt, also jetzt von so einem so einem Nebencharakter, der in dieser Staffel neu dazugekommen ist, wäre ja ungewöhnlich irgendwie.
Ja.
Aber stimmt, die sind alle gestorben und Ciri ist einfach wirklich zu spät gekommen, um die zu retten. Man dachte ja jeden Moment, Ciri kommt um die Ecke geritten und rettet den Tag, aber so war es nicht. Hast du recht. Also da
auch. Da sieht man auch nochmal, niemand ist in dieser Welt sicher. Es kann jeden treffen.
Total. Und der ist wirklich, wie du sagst, so, also wirklich unfassbar schlimm. Da bin ich auch mal gespannt. Der wird auch in der nächsten Staffel mit dabei sein, was da passiert. Wo wir über die Ratten reden, was ich auch diese Staffel extrem gut fand, muss ich sagen, war die Musikauswahl an vielen Stellen. Es gibt diese eine Szene, wo die Ratten irgendwie so ein, nach einem gelungenen Auftrag in ihrer Behausung da am Feiern sind und da läuft so gute, so eine wilde Mittelalter-Upbeat-Tempomusik. Aber auch insgesamt, ich habe mir mal die Tracklist nochmal angehört nachher. Das ist ja sowieso bei The Witcher immer schon stark gewesen.
Auf jeden Fall.
Wenn wir so ein bisschen von Ciri jetzt weggehen und mal auf die Staffel insgesamt gucken, viele haben so ein bisschen, ich habe so ein bisschen mir angeguckt, was so an Rezensionen für diese Serie kam, dass so wenig passiert wäre. Aber ehrlicherweise mochte ich das, dass es mal so eine Staffel war. Ich brauche nicht alle 8 Folgen so ein Staffelfinale, wo es immer heißt, alles oder nichts und danach wieder Stunde Null. Es war so eine Übergangsstaffel. Also die haben sich ja noch nicht mal am Ende der Staffel alle 3 gefunden. Und irgendwie, ich finde das in Ordnung. Diese Welt hat mich abgeholt. Wir hatten so kleine nette Geschichten, die hätte man alle ein bisschen ausbauen können. Dann wäre es, glaube ich, runder gewesen. Aber ich hatte jetzt nicht, also ich habe es gerne geschaut, muss ich sagen. Ich hätte jetzt nicht gebraucht, dass da noch unfassbar was Größeres passiert. Ist natürlich wenig, was im Vergleich zu den Staffeln, wo wir irgendwie die 3 Reiter der Apokalypse hatten und was weiß ich. Und Ciri sprengt da eine ganze Region auseinander. Aber trotzdem hat es mir irgendwie gereicht, oder?
Ja, also ich fand es nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Aber wie du auch sagtest, also dieser Übergang, der reicht auch eigentlich. Weil man ja nicht immer so ein Blockbuster-mäßig alles auf so ein Ende hinauslaufen muss.
Und wir haben ja, die nächste Staffel ist die letzte Staffel. Es ist doch vollkommen verständlich, dass man da jetzt erstmal so eine Rampe sich baut, um da hinzukommen, um da dann vielleicht nochmal richtig was zünden zu können. Nils, liegt dir noch was auf dem Herzen? Dann wäre jetzt die Möglichkeit. Nicht spoilern hier. Das ist doch noch gar nicht gesagt hier.
Der hat mir wieder richtig gefallen, hat Rittersporn. Ich glaube, das ist aber auch so einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in dieser Serie. Der hat auch immer eine passende Story. Irgendwo im Hintergrund macht er mit. Teilweise ist er ein bisschen mehr mit dabei, manchmal ein bisschen weniger. Aber trotzdem hält er diese Handlung mit am Laufen.
Ja, jetzt ein bisschen weniger
nur an einem Handlungsstrang, aber er hat überall seine Finger im Spiel. Finde ich gut.
Ja, das stimmt. Und es wird nochmal auf seine Strandläufertage Bezug genommen, auf dieser Fähre.
Fand ich aber auch gut, dass man da wieder diesen Bogen geschlagen hat, dass diese ganzen Charaktere auch früher irgendwo eine große Geschichte hatten. Auch teilweise mit der Vergangenheit von Geralt oder Yennefer.
Mhm.
Dass da wirklich ein bisschen drauf eingegangen wurde, dass halt vorher in den Staffeln einiges schon passiert ist. Oder dass sie diese Figuren auch früher schon viel gemacht haben.
Ja.
Deswegen auch dann Geralt irgendwie zum Ritter geschlagen wurde, glaube ich, war in der letzten Folge.
Stimmt. Ja, und dieses Geralt zum Ritter geschlagen, was er sich immer gewünscht hat, haben wir bei diesem Kochabend da erfahren. Und dass auch dieser Begriff des Schicksals, der ja immer so sehr inflationär in einer mystischen Art und Weise gedroppt worden ist, die Staffel davor so ein bisschen konkretisiert worden ist, sodass die Schicksal beeinflusst werden kann. Es gibt irgendwie 2 Prophezeiungen, nur eine kann genutzt werden. Und irgendwie, das hat so ein bisschen mehr Sinn ergeben, finde ich. Und genau, was ich noch sagen wollte, diese Fake-Ciri, finde ich auch ganz spannend irgendwie, wie sie sich so entwickelt hat, dass sie ja so ein bisschen die Rolle jetzt nutzen will als Königin. Bin ich irgendwie auch mal gespannt, was da noch passiert.
Fand ich am Anfang ein bisschen seltsam, muss ich gestehen, diese Fake-Ciri. Ich dachte mir, ist das jetzt, weil man nichts Besseres wusste, wie man da die Story jetzt weiterführen kann. Hat das überhaupt einen Sinn? Aber da haben sie auch eine gute Schlussfolgerung gezogen. Am Ende der Staffel, dass dann alles doch einen größeren Sinn hatte und dass sie sich dann auch in ihre Rolle reingefunden hat, dass sie da jetzt irgendwie ein bisschen die Prinzessin oder halt die Königin spielen muss. und das ja dann auch irgendwie gut auf die Kette kriegt.
Ja. Wir kommen jetzt zur Punktevergabe für alle, die diesen Podcast nicht kennen. Was ein Fehler. Wir vergeben jetzt die Punkte 1 bis 5, wobei 5 das Beste ist und 0 das Schwächste. Die daraus resultierende Punktzahl ist relevant für das diesjährige Weihnachtsspecial, wo wir mindestens die besten Serien des Jahres ranken, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Willst du verraten, wann wir diese Folge aufnehmen?
Ja.
Wenn wir über das diesjährige Weihnachtsspecial reden.
Naja, Herr Nils, ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir haben doch seit ein paar Tagen schon 2026, oder? Muss ja nicht jeder wissen, dass wir noch hier am letzten Tag des Jahres aufnehmen. genau. Ich würde mal den Anfang machen. Ich fand, man hätte an ein paar Stellen Figuren ein bisschen tiefer zeichnen können und auf der anderen Seite dadurch auf ein paar Figuren verzichten können. Gerade bei Yennefer waren es so viele Magierinnen, die alle eine eigene Identity haben, wo ich mir gerne gewünscht hätte, guck da entweder ein bisschen mehr rein oder mach die Beziehungen zu Yennefer ein bisschen klarer, anstatt dass ich jetzt Background-Stories von irgendwelchen Zwergen bekomme oder von den Ratten nochmal. Hätte man die Gewichtung ein bisschen ändern können. Was mir extrem gut gefallen hat, war einfach diese unfassbar riesige Welt. Man hatte wirklich das Gefühl, da ist überall Leben. Da passiert überall was, das ist unterschiedlich, das ist im Wandel. Auf der anderen Seite hat man überall so dieses bedrückende Gefühl gehabt, das ist aber leider eine Welt im Krieg, was man durch verschiedene Sachen gemerkt hat. Die Story von Ciri fand ich auch spannend, weil man so ein bisschen auf ihre Entwicklung geschaut hat, ein bisschen auf die Frage, wo gehöre ich zu, wem kann ich trauen, wem nicht. Das Ganze hat mir dann doch gut gefallen und ich komme sehr gut damit klar, dass es, ich würde es mal als Übergangsstaffel bezeichnen, gar nicht jetzt irgendwie im Negativsinne, sondern vielleicht ist es auch mal ganz gut für eine Serie, die aus 8 Folgen pro Staffel besteht, dass man nicht alle 6 bis 8 Folgen dann Feuer wegzündet, gerade mit Blick auf die letzte Staffel. Und ich glaube, ich gebe da ganz solide 3,25 Punkte. Muss man sich nicht für schämen.
Nö, super. Ist voll in Ordnung, würde ich sagen. Also du hast mir da jetzt, glaube ich, schon einiges vorweggenommen. Vor allem über die Charakterentwicklung brauche ich jetzt nicht nochmal ein drittes Mal zu sprechen. Was ich aber trotzdem noch positiv hervorheben möchte, ist das Worldbuilding. Das hat mir wieder gefallen. Es ist eine total bunte Welt, in der alles möglich ist, in der alles passieren kann, ohne Frage. Niemand ist sicher. Es ist an sich eine sehr brutale Welt, aber das gibt einem auch so einen gewissen, ja, so das gewisse Etwas, das man vielleicht mitfühlen kann mit den Figuren, wenn dann halt auf einmal doch alles schief läuft oder halt doch nochmal irgendwas gut läuft. Was mir dann aber doch nicht so gut gefallen hat, waren teilweise die Kämpfe oder wie es dann zu diesen Kämpfen geführt hat. Je nachdem war es mir dann ein bisschen zu plump, zu einfach gestrickt, aber trotzdem hat es mir an einigen Stellen gefallen und würde daher auch ganz solide 3 Punkte geben.
3 Punkte, damit sind wir bei durchschnittlich 3,125 Punkten. Vielleicht um das mal einzusortieren, für die erste Staffel haben wir hier 4,5 Punkte vergeben, für die zweite 4,6, für die dritte 3,3 und jetzt mit 3,15 ist die schwächste der 3 Staffeln bisher, das muss man schon so sagen. Aber am Ende des Tages ist das immer noch im soliden Mittelfeld.
Dazu muss man aber auch sagen, ja, es war vielleicht irgendwo die schwächste Staffel der Serie. Aber gerade bei den ersten beiden Staffeln waren wir auch ein bisschen sehr im Hype darüber. Ich hatte nebenbei auch, glaube ich, noch die Spiele gezockt. Stimmt. Auf der PlayStation. Da ist man noch eher positiv gestimmt auf sowas.
Ja, es ist fühlt sich auch so an, weil die erste Staffel ja schon ewig her ist. Ich erinnere mich, wir haben Anfang 2020, also fast 6 Jahre her, den ersten Serientalk zu The Witcher gemacht, kam glaube ich sogar noch 2019 raus. Das ist ja mittlerweile auch schon eine ganze Ecke Zeit her. Vielleicht liegt es daran, jetzt auch so viel Abstand zwischen den Staffeln. Ich war auch sehr, sehr raus, als ich dann nochmal angefangen habe.
Ja.
Dann musste mich noch so ein bisschen, ich finde immer ganz gut diesen Rückblick bei Netflix. Der kann auch gerne nochmal, ich gucke mir auch gerne nochmal, weiß ich nicht, eine Viertelstunde so einen Rückblick an, um nochmal so alles so ein bisschen zu wissen, irgendwie. Das stimmt. Aber ich wollte auch dazu anmerken, die Staffel hat deutlich besser abgeschnitten als Blood Origin. Der hatten wir, glaube ich, 1,5 Punkte gegeben. Von
Ja, war jetzt
daher.
auch, glaube ich, nicht so das Meisterwerk von Netflix, was sie sich da aus den
Nee,
Fingern gesogen
naja.
haben auf Zwang. Wobei ich aber auch trotzdem noch sagen muss, von diesen Side-Stories, die Anime-Filme, obwohl ich gar nicht so der Fan von Anime-Design bin, die sind gut. Von der Handlung her sind die gut. Auch das neue,
Okay.
dieses Sirens of the Deep, da kämpft Geralt gegen irgendwelche Untermonster.
Lohnt
Das
sich
ist
zu gucken?
tatsächlich. Das ist tatsächlich ganz gut von der Story her. Also kann ich auch
Okay.
empfehlen, wenn man da tiefer ins Witcher-Universum rein möchte.
Euch ist ja noch gesagt, dass ihr alle Staffeln von The Witcher auf Netflix streamen könnt. Und bevor wir uns hier verabschieden, muss ich noch ganz kurz eine Sache sagen. Ihr wundert euch vielleicht zu Recht, dass hier ein Serientalk kommt. Sehr lange Zeit seit dem letzten. Der letzte Call war, glaube ich, Anfang 2025 oder so. Und da gab es auch nur einen im Jahr. Und ja, man könnte jetzt denken, das würde daran liegen, dass es mir keinen Spaß mehr macht, hier über Serien zu sprechen. Dem ist nicht so. Es macht mir wirklich genauso viel Spaß wie damals, als Nils und ich hier noch im Studio damals zu The Witcher getalkt haben. Genauso viel Spaß macht mir das,
Man
hat mir
erst mal eine
das.
Stunde mit der 66 bis nach Bonn gefahren
Das macht
ist.
sogar mehr Spaß, dass man das nicht mehr machen muss. Hat mir heute mindestens genauso viel Spaß gemacht. Die Sache ist aber tatsächlich die. Diese Serientalks hier sind, man will es jetzt nicht meinen, ziemlich zeitintensiv. Natürlich die Serie schauen, sich hier vorbereiten, das auch alles nachher zuschneiden. Das ist deutlich aufwendiger als zum Beispiel so eine Interviewfolge. Und dazu kommt noch das, als wir hier angefangen haben, muss man sich mal vorstellen, waren wir alle noch Schüler vorm Abitur. Und dann hatten wir diese Corona-Zeit und mittlerweile leben viele meine wirklich sehr geschätzten Gesprächspartner hier auch nicht mehr, also ich ja selbst auch nicht mehr in der Nähe von Bonn, wo wir das damals aufgenommen hatten. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Nils zum Beispiel, den hat es jetzt eine Zeit lang nach Bayern verschlagen. Alle anderen sind auch an Orten Deutschlands, die nicht mal mit der 66 erreichbar sind. Und das führt natürlich dazu, dass es so wenig Serientalks gibt. Und ich finde es aber so ein bisschen schade, wenn das jetzt so ausläuft, irgendwie so, ja, dass man das so versanden lässt, weil das ja schon gerade zu Beginn dieses Podcasts wirklich sehr großen Part also dieses Format hat einen sehr großen Part von diesem Podcast ausgemacht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Serientalks hier feierlich zu beenden mit den Final Four. Das heißt, inklusive dieses Talks hier sind das drei Serientalks und ein allerletztes großes Weihnachtsspecial Ende des Jahres. Und da kann ich schon mal spoilern, Nils, würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Und da feiern wir
Sehr gerne.
nochmal die Serientalks und die Serien, die wir hier besprochen haben und bringen das alles in gewisser Weise zu einem Ende. Da bedanke ich mich nochmal in aller Ausführlichkeit bis hierhin schon mal. Vielen Dank an alle, die die letzten Jahre sich hier mit mir online oder in Bonn hingesetzt haben und über die neuesten Serien gesprochen haben. Und Nils, da zählst du natürlich ausdrücklich auch mit dazu. Ich glaube, kein anderer war so oft hier zu Gast wie du, so wie auch
Mit
heute.
Abstand, aber das lag auch eher an den Corona-Podcast, wo wir dann aus Langeweile eine Serie nach dem anderen
Ja.
reingezogen haben und darüber
Ja.
gequatscht
Ich meine, auch
haben.
das hat sich geändert. So diese Zeit, die man damals hatte, so einen Serientalk mal zu machen, da haben wir ja wirklich gefühlt alle 2 Wochen mal
Ich
was
wünsche,
auf
ich hätte
der.
die Zeit wieder.
Ja,
Also, das war ja absoluter Luxus. Jetzt bin ich froh, wenn ich mal eine freie Minute habe.
wenn der gute Herr mal seinen 80-Minuten-Film gucken kann. Ja.
Ja, genau.
Ja, trotzdem, das war dein letzter regulärer Serientalk. Ich hoffe, so viel darf ich schon mal verraten hier. Und vielen, vielen Dank, dass du das die ganzen Jahre
Nicht traurig.
hier mitgemacht hast, dass du da immer einen Spaß dran hattest. Dass du auch teilweise Folgen zweimal aufgezeichnet haben, weil ich nicht aufgenommen hatte.
Gut, ja.
Das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht. Aber wir hören uns ja nochmal im Weihnachtsspecial. Aber bis hierhin schon mal, Nils, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Sehr gerne.
In diesem Sinne auch euch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann mindestens noch in den letzten zwei Serientalks, die hier noch bleiben in diesem Podcast. Und könnt ihr schon mal groß im Kalender den ganzen Dezember blocken, weil irgendwann, da hören wir uns nochmal zum großen Weihnachtsspecial. Freue ich mich drauf. Ich suche schon mal Adventskalender raus, die wir dann erraten müssen. Macht's gut. Schaltet gut in dieses neue Jahr. Folgt Reingeschaut gerne auf Instagram. Dort heißt der Reingeschaut-Podcast. Und in dem Sinne, macht's gut. Ciao.
Ciao.